sprechen heute über Teller von Sinnen. Lilo Kanz, Kim Fischer, Michael Kessler und Gerda Kohl. Ich begrüße Sie recht herzlich, meine Damen und Herren. Guten Abend, hier ist Genial daneben. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auf die heutige Sendung, freue mich auf unser Team, Kim Fischer heute wieder dabei. Dein Buch ist jetzt seit 7 Wochen auf dem Markt. Ist das nicht schön?
Ja, wie in der Bestsellerliste.
Was hast du denn verkauft? Das jetzt musst du sagen, mein Auto, meine Stereoanlage, mein... Hast du schon was verkauft?
Ja.
Wie viel denn?
Das weiß ich nicht, aber es ist auf der Liste drauf.
Wie heißt es nochmal?
90 Tage auf Bewährung.
Jetzt haben wir genug Werbung gemacht.
Danke, Hugo.
Wer hat noch ein Buch geschrieben von euch?
Ich habe auch schon mal eins geschrieben. Wir haben ja alle schon mal ein Buch
Tagebuch.
Geschrieben.
Tagebuch. Wir haben ja schon alle, ne?
Ja. Ja.
Tagebuch.
Sparbücher.
Sparbücher.
Ich habe zwei schon. Eins war auch schon auf Bestseller.
Auf der Fokus. Das fand ich sehr beeindruckend. Da wusste ich noch gar nicht, wer du bist. Aber da hast du nämlich geschrieben, 200 Argumente gegen Homosexualität. Und das waren 10 leere Seiten.
Biografie, was spricht gegen Homosexualität, und auf dem ganzen Kapitel war Leerdruck dann. Also
genau, das habe ich verstanden,
Seiten.
Da habe ich auch alle Buchstaben
und die
bekannt.
Drucker waren auch sehr verzweifelt, weil die dachten, das ist jetzt ein Fehler.
Ich habe nur eine Frage, die Sendung heißt Lesen? Oder
Lesen mit Balder, damit er weiß, wie es geht.
Elke, fang an.
Bitte?
Elke, fang an.
Ja, ich fange an. Ich beginne von vorne. Und
die Welke Elke.
Ich möchte gleich mit einer Frage beginnen, die das Niveau dieser Sendung ein bisschen hebt.
Ach, damit wir sehr gerne.
Ich meine, wir haben ja sehr intelligente Menschen heute hier.
Ja.
Also hinter euch jetzt.
Bestseller-Autorin.
Luise Bär kommt aus Kirch-Ehrenbach. Das liegt in Bayern.
Ein Problembär.
Ja. Was?
Ein Erklärbär.
Luise, lassen Sie sich nicht ärgern von dem Kanz. Der hat doch keine Ahnung. Der weiß doch gar nicht, wo Kirch-Ehrenbach liegt. Aber Sie wissen es, Luise, und das ist gut so. Und Luise Bär möchte Folgendes wissen. Was ist ein... Ich traue mich gar nicht, es auszusprechen, aber ich muss es ja.
Los.
Ein Kollektivschweller.
Ein Kollektivschweller, das ist doch mit Sicherheit was in der Tierwelt. Weil bei Schweller, stelle ich mir vor, da stellen sich die Federn auf oder diese Kämme oder was immer das Tier an sich hat. Und ein Kollektivschweller wird eine Reaktion im Tierreich sein, wenn einer von diesen Alpha-Tierchen eine Drohgebärde macht und alle anderen denken, wow, da machen wir mal schnell mit. Und dann ist das ein Kollektivschweller.
Dann
das
schwillt ist ein, dem der Kamm.
Ja, der Kamm oder das Fell stellt sich hin. Also es ist eine Reaktion im Tierreich.
Der Affenpopo.
Wieso?
Was?
Der Affenpopo. Es gibt ja diese Affen mit dem roten Popo. Paviane, so heißen sie.
Ja.
Genau, Paviane. Die sehen so aus wie ich nach einem...
Wenn du ein Mexikaner bist.
Nach dem Schlittenfahren. So.
Schön gesagt.
Ich dachte, ich breche den Satz mal ab, da war es zu spät. Auf jeden Fall egal. Also, sie haben ja diesen. So, und da gibt es irgendwie sowas, dass die rot anschwellen, wenn die jetzt alle schlafen
die
gehen.
Die sind rot.
Ja, aber die haben ja einen Grund. Das sind ja Signale. Das ist ja eine Signalfarbe.
Was machen die denn? Was signalen die?
Wie signieren diese zum die Beispiel die? So: hier ist hinten, da ist vorne.
Fahr du weiter Schlitten auf
jeden Fall.
Ich habe eine Idee, Kollektiv. Bitte. Erinnert mich irgendwie an die ehemalige DDR. Ja. Da gab es ja ein Kollektiv, das kannst du uns ja vielleicht auch bestätigen.
Ich bin zwar nicht aus der DDR, aber ich kann es
nicht. Nee, aber du kannst, es geht ja nur bestätigen, nicht
wahr? Bestätigen, ich bestätige.
Ein Kollektiv, und da gab es halt Ense, den Bürohengst, oh. Der hat öfter mal eine Erektion bekommen, und da wurde ihm gesagt, psst, pass auf hier, da kommt der Kollektivschweller. Das war also der die Mädels angebaggert hat.
So, ist vielleicht die Dolly Buster. Die Dolly Buster vielleicht ein Kollektivschweller. Weil sie viele zum Schwellen bringt. Im Kollektiv, möchte ich sagen.
Kinder, ihr habt vielleicht also wirklich eine
dreckige Fantasie.
Ja, unfassbar.
Also in anderen Worten, die Antwort wird mich nicht zur Schamesröte treiben.
Nein.
Es gibt ja
Schweller ist
Schwellen.
Doch auch der Stoßfänger.
Was?
Der Schweller ist doch auch der Stoßfänger. Ist das nicht...
Der was?
Am Auto.
Schweller?
Die Stoßstange, nicht der Stoßfänger. Die Stoßstange
die
ist
heißt
doch ein...
Schweller?
Die heißt Schweller? Das hat man mir im Kindergarten so beigebracht.
Schweller von Schweller. Hat es denn was mit einer Schwellung zu tun, wo wirklich etwas auseinandergeht und die Größe verändert?
Das ist ja die Frage.
Also sind Sie in der Medizin, Herr Balder?
Bitte?
Medizin?
Nein, lassen wir ganz weg.
Aber, Technik.
Aber ein Schweller ist doch in einer Tempo-30-Zone. So, oder ist ein Schweller ein Poller?
Das finde ich gut.
Also ein Schweller ein Poller, aber es gibt einen Schweller, das sind diese Hubbel, ja, wo man drüber
fährt. Das sind die Hubbel.
Es gibt auch die Kölner Töpfe.
Das ist das Krefelder Kissen.
Oder
Krefelder Kissen. Ich verweise auf diese Sendung,
Da ist das erklärt
156.
Es gibt doch Schwellenangst. Nein, aber es gibt Schwellen. Schwellen sind doch bei Türen,
oder? Ah, die Türschwelle.
Die Türschwelle. Ja, genau. Also vielleicht ist ein Kollektivschwelle irgendetwas Normiertes in Türen oder Eingängen?
Eisenbahn. Eisenbahnschwellen. Und ich glaube, dass das irgendwas ist zwischen irgendwelchen Gleisen, vielleicht auch größeren Gleisen. Und da gibt es einen Schweller. Und da sich da, das ist ein langer Schweller, wo mehrere Gleise drauf liegen. Und deswegen nennt man den Kollektivschweller.
Ein langer Schweller, wo mehrere Gleise drauf liegen.
Ja, ein Schweller ist ja ein Holzbalken.
Ich weiß das ja.
Ja, das glaube ich ist ein Kollektivschweller.
Sowas habe ich noch nie gesehen.
Ja, ich auch nicht, aber wir könnten es ja zeigen, wenn es stimmt.
So. Ich glaube, das handelt sich dabei um den Bräutigam, der sich nicht traut, alleine seine 180 Kilo schwere Braut über die Türschwelle zu tragen und somit die gesammelte Hochzeitsgesellschaft bittet, kollektiv diese Lady über die Schwelle zu tragen.
Ich würde sagen, Mehrwertsteuererhöhung ist ein klassischer Kollektivschweller, weil uns natürlich allen der Hals anschwillt im Kollektiv, in der ganzen Republik. Und uns aufregen.
Also es gibt auch den Redeschwall, wenn einer viel absondert.
Das ist der Schwall.
Ja, und ja, natürlich, aber wenn einer oft schwallt, ist das doch wohl ein Schweller.
Nein, ein Schwaller.
Es ist ein Schweller.
Dann würde es ja Schwell heißen.
Das sind Nuancen.
Ist das vielleicht, wenn eine Familie zusammensitzt und über alte Geschichten nachdenkt und alle zusammen schwelgen, kollektiv.
Ja, schwelgen! Ja, wo, da, wo ist das G? Das G! Tierwelt, Herr Walder.
Erinnert mich an den G-Punkt, aber das ist wieder was anderes.
Es ist bestimmt in der Physik.
Es ist Physik. Etwas, was...
Tierwelt?
Was ist damit?
Sind wir in der Tierwelt?
Jetzt bitte schnell antworten.
Das? Falsch.
Richtig.
Wie wir es denn? Wir sind das Kollektiv. Die Borg sind ja ein Kollektiv bei Star Trek. Vielleicht handelt es sich dabei um eine Energieform...
Ich bin draußen.
Ich schon lange.
Ich bin bei den Pfadfindern. Ein Kollektiv Schweller ist ein großes Zelt, wo 12 Jungs drin pennen können. Puff!
Man merkt, dass Sie lange keinen Mann mehr hatten, Frau Wanzel.
Wie wäre es mit Seefahrt? Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt...
Denn da kann man
ein Schweller ist wahrscheinlich irgendwas an einem Segelboot, was ich noch nicht so genau weiß, aber vielleicht einer von euch weiß.
Das ist ein Poller.
Nee, ich habe aber Schweller gemeint, Herr.
Aber
wie heißen Sie nochmal?
Kessler.
Also es ist irgendwas an einem Segelschiff, ein Schweller.
Es hat mit Seefahrt nichts.
Es ist eine Düngeform.
Au!
Backmittel.
Was?
Eine Düngeform.
Das ist doch dasselbe, oder?
Nein,
eine Düngeform. Und zwar.
Eine dünne Form oder eine Düngeform?
Eine Form von Dünger, die man über ein Feld sprüht und das Kollektiv der Pflanzen, losgelöst von einer bestimmten Art, schwillt an.
Also, sagen Sie mal, wachsen Pflanzen nicht?
Doch, aber die Masse.
Oder haben Sie schon mal zu Ihrer Frau gesagt, die Rose ist geschwollen?
Ich würde gerne das Wort Musik in die Runde werfen und vielleicht...
Da bleiben wir mal bei.
Natürlich, ist richtig. Ein Kollektivschweller ist nämlich irgendwas...
das ganze Orchester gleichzeitig...
Das könnte sein, dass etwas anschwillt. Oder irgendwas in dem Flügel... das Pedal. Pedal-Schweller. Ein Kollektivschweller, dass alle Tasten gleichzeitig länger schwellen.
Weil die Dämmung hochgeht.
Bei welchem Instrument?
Klavier.
Gitarre.
Oder
Orgel.
Hammond-Orgel.
Ich lasse Orgel.
Schlagzeug?
Orgel, eine Taste.
Ich lasse es so bei einer Orgel gelten, richtig?
Ja! Ja! Ja!
Ich habe das Wort Pedal gehört und ich habe das Wort Orgel gehört. Das muss ich gelten lassen. Will der Organist die Lautstärke seiner Orgel verändern, macht er das per Pedaldruck. Er löst mit den Füßen eine Mechanik aus, die dazu führt, dass sich Lamellen an den sogenannten Schwellkästen in Bewegung setzen. In den Schwellkästen befinden sich die Orgelpfeifen. Je mehr Luft und damit Klang den Schwellkästen entweichen kann, umso lauter die Orgel. Und seit dem 19. Jahrhundert werden Orgeln gebaut, bei denen mehrere Schwellkästen gleichzeitig mechanisch betätigt werden können. Dadurch kann eine erheblich größere Anzahl von Klängen gemeinsam, also kollektiv, zum Anschwellen gebracht werden. So eine Mechanik bezeichnet der Orgelbauer als Kollektiv Schweller. So genau habe ich das nicht erklärt, kann man auch nicht wissen, aber ich muss es so gelten lassen. Luise Bär, es tut mir leid, es fängt gut an.
Was habe ich gesagt? Ein Problembär.
Ein bisschen besser weiter. Wir wollen es hoffen, meine Damen und Herren. Wir machen ein bisschen Werbung und sind gleich wieder bei Ihnen. Bis gleich. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Jetzt gehen wir mal nach Hamburg. Da waren wir lange nicht mehr in Hamburg. Lange nicht. Wir kriegen aus Hamburg viel zu wenig Fragen. Liebe Hamburger, ich gebe Ihnen nachher mal ganz persönlich für Sie die Adresse. Helga Lange wohnt in Hamburg. Eine Redensart, die ich sehr schön finde, die wir alle kennen. Ich bin gespannt, ob ihr wisst, woher sie kommt. Ab durch die Mitte.
Oh, wow.
Woher kommt diese Redensart?
Das ist ja Militär, Herr Balder.
Ab durch die Mitte bedeutet so viel wie schnell verschwinden.
Ja, Militär. Ist ein Begriff aus dem Militär.
Reicht mir nicht. Genauer.
Nee, aber wenn Sie schon mal jetzt andeuten würden, dass
das
ist
stimmt
das.
Aber.
Bitte? Habe ich nicht gesagt.
Nee, aber ich sag trotzdem mal ab durch die Mitte.
Ab durch die Mitte.
Es ist ja, was Sie auch sagten, so eine Fluchtgeschichte.
Ja, also, das bedeutet heute, ab durch die Mitte bedeutet
also
weg,
schnell
weg.
Waren Stadttore zum Beispiel in der Mitte einer Stadtmauer?
Nee, die Stadttore waren meistens außen. Wenn die in der Mitte wären, wäre es albern.
Dass man sagt, ab durch die Mitte ist... Ich bin ja bei sowas immer sofort bei der Jagd. Vielleicht mitten durch zwei Jäger durch oder so etwas.
Durch
sowas
aus der Jagd. Durchschießen oder?
Naja, sowohl, dass man mitten durch klattert, das Vieh rennt noch weg, dumm gelaufen, man muss der Schweiß wohin hinterher, alles war. Aber mehr so, dass das Tier zwischen zwei Jägern hindurch und die so...
Also ich finde dieses Mehl...
So stellt sich Bernhard Hohig eine Jagd vor.
Wobei ich gar nicht glaube, dass das durch die Mitte, sondern mittendrin... Ich denke weiter.
Also ich glaube einfach, dass das ein super Ansatz ist. Ich sehe immer bei solchen Sachen Militär so alte Ansammlungen von Soldaten irgendwann in irgendwelchen Kämpfen, Preußen, wie auch immer. Und dann stehen die sich gegenüber. Vorher wurde ja noch geschossen, erste Reihe anlegen. Und wenn die dann eben sich zurückziehen mussten, dann ist wahrscheinlich vorne eine Reihe der Grenadiere oder sowas stehen geblieben. Und die haben dann weiter geschossen, gibt mir Feuerschutz. Und in der Mitte sind dann halt die Flanken, irgendwie haben sich hinten gesammelt und sind dann im Schutze dieser Schützen. Ach, eben so nach hinten weg und dann sind über den Hügel abgehauen.
Rotationssystem.
So glaube ich das.
Falsch.
Richtig.
Sie wollen nur, dass ich von denen
verraten werde. Das war ein guter Ansatz.
Vielleicht ist eine Lautverschiebung. Und das hieß nicht Mitte früher, sondern Mathe.
Ich bin dankbar, dass Sie nicht Titte gesagt haben.
Ich wusste, dass das kommt.
Ab durch die Mitte. Hat es denn was aus mit, ist es was aus dem Mittelalter mit Rittern und Rittersport, wenn die mit den Lanzen irgendwie ein Ziel mittig treffen mussten?
Ah, vielleicht sind wir in der Juristerei des Mittelalters. Und es gab, die Verurteilten gingen rechts raus, die zum Tode, die wurden links rausgetragen. Und die durch die Mitte raus sind, das waren freie Menschen.
Sehr gut.
Ab durch
gut.
die Mitte. Find du bist frei, du kannst gehen, hau ab.
Kommt das vielleicht nicht wirklich aus der Theaterwelt, von der Bühne? Man geht ja ab auf einer Bühne. Es könnte ja sozusagen auf klassischen alten Bühnen die Tür zum Abgang immer hinten in der Mitte gewesen sein. So dass man, wenn man abgeht, durch die Mitte gehen
muss.
Dann ist man weg von der Bühne.
Weil es am schnellsten geht.
Ja, das ist
richtig.
Gut.
Ja.
Richtige Antwort.
Yeah!
Seit 300 Jahren Theater. Das halt kommt aus der Erfahrung.
Das wundert mich auch, dass ich habe gedacht, sofort sagt das einer.
Ist doch egal, aber der Hauptsache, Herr Kessler, hat es gesagt.
Also, es kommt tatsächlich aus der Theatersprache, so wie man links und rechts von der Bühne abgehen kann, kann man eben auch nach hinten durch die Mitte aus der Szene verschwinden. Auf der Bühne ist dann das oft der kürzeste und schnellste Weg. Deswegen sagt man ab durch die Mitte. Dann ist man dran.
Kann es sein, dass wir zwei Fragen hatten, die wir beide beantwortet haben?
Ich denke, es läuft richtig rund heute.
Helga, es tut mir wahnsinnig leid. Es gibt leider kein Geld für Sie.
Gibt's denn hier 500 Euro?
Verzagen Sie nicht, Helga. Schicken Sie uns einfach noch eine neue Frage ein. Die Adresse wissen Sie ja. Und wenn nicht, sage ich sie Ihnen nochmal. Für alle anderen Zuschauer gilt das Gleiche. Wenn Sie Fragen haben, einfach schicken. Genial daneben 50616 Köln. Wenn Sie ein Telefon haben, können Sie auch anrufen. 01378 1120. Wenn Sie einen Computer haben, schicken Sie eine E-Mail. fragen@genialdaneben.de. Oder Sie kommen zu uns nach Hürth-Kaltscheuren in die Weltstadt, wie Heike Forsbach aus Niederkassel. Wo sitzen Sie, Heike?
Oh, Niederkassel.
Heiße.
Wo?
Da ist Heike.
Das ist die Heike aus Niederkassel.
Direkt aus Niederkassel oder Uckendorf oder... Aus Ucken, die Stadt Gottes, das kennt ihr nicht. Da gibt es einen Karnevalzug, der dauert wie lange? Eine halbe Stunde, die fährt einmal die Straße rauf, dreht um und fährt wieder zurück.
Uckendorf. Uckendorf?
Da war die Elfenbeinküste zur WM zu Gast, ne? In Uckendorf. Ja, war das Hotel von denen.
Das Hotel? Sehr, drei sehr Zimmer?
Nee, nee, da gibt's schon ein paar Nette.
Also, Heike, ich drücke Ihnen alle Daumen, die ich habe. Heike Forsbach möchte wissen. Eine wunderschöne Frage, wie ich das hier so sehe. Was ist das Klaviertastenphänomen?
Oh, das weiß ich, glaube ich. Hat das was mit Medizin zu tun vielleicht? Ich hatte mal eine Schulterverletzung, wie Herr Hohecker auch. Und das Problem ist, wenn hier oben der Knochen, wie heißt das nochmal?
Tossi 2.
Nee, ich hatte auch Tossi 2. Das Schlüsselbein. Das Schlüsselbein, hier gibt es eine sogenannte Schulter-Eckgelenk, was ich auch hatte. Und da hängen drei Bänder dran, die die Schlüsselbein nach unten drücken. Wenn jetzt eins von diesen Bändern kaputt ist, kann der Arzt oben drauf drücken. Das Schlüsselbein geht nach unten und weil es nicht mehr richtig fest ist, kommt es wieder hoch. Das ist das sogenannte Klaviertastenphänomen.
Richtige Antwort, ja.
Genug Fragen dabei.
Ja, ja.
Das geht ja hier ganz fix,
wa? Heike, das tut mir jetzt sehr, sehr leid.
Das ist da,
also,
geht hier wie beim Rätselbacken.
Bei Herrn Hohecker hätte ich ja gedacht, dass er das vielleicht weiß. Sowas kann einem natürlich passieren, meine Damen und Herren, beim Sport oder wenn man bei irgendeinem Eselrennen auf die Fresse fällt.
Ich bin neben dem Esel hergerannt. Ich habe nicht draufgesessen.
Das war der Fehler. Also ich brauche das nicht mehr zu erläutern. Der Herr Kanz hat das genau richtig erklärt. Genau so ist es. Dann drückt man das runter, dann kommt das wieder hoch wie eine Klaviertaste.
Sehr weh. Ich habe das auch gehabt.
Das tut ihr jetzt auch sehr weh, Guido.
Ja, sehr weh.
Naja, aber sie wohnt in Uckendorf.
Ja. Zweimal der Karnevalszug langfährt.
Einmal. Einmal hin, einmal her.
Ich sage, da gibt es den Jägerhof, den weltbekannten, ein Lokal. Da war ich einmal, das war wie im Western. Da gehst du rein, wenn du nicht aus Uckendorf kommst. Die Musik hört auf, alle drehen sich rum.
Ich musste zum Schluss nur noch sagen, das ist kein Jim Beam.
Genau. Django hat eine Monatskarte.
Also wir beschließen hiermit, dass wir irgendwann Karneval alle gemeinsam nach Uckendorf fahren.
Was wir schon alles beschlossen haben, wir wollen in den Wiener Zoo.
Machen wir alles. Nach
Helgoland wollen wir immer schon machen.
Nach Helgoland. Wir wollen noch diese Loipennummer zwischen Öcker und Boning sehen.
Wir fahren auch mal in die Schweiz. Wir gehen auch mal nach Weingarten, finde ich. Sollten wir mal gehen.
Sehr gerne.
Und besuchen dort Jacqueline Straumann.
Jacqueline.
Jacqueline.
Mit Doppel-K. Jacqueline.
In der Schweiz wird das so ausgesprochen.
Jacqueline.
So.
Mit Pröcken.
Also.
Ich habe hier eine hartnäckige Ziege. Kann die mal jemand wegsprechen hier?
Die ist eigentlich aber bei mir hier gerade gewesen.
Nein, das ist die vom Dschungelcamp übrig. Die macht jetzt bei uns weiter.
Also, Jacqueline möchte wissen, was ist eine Spinnerkappe?
Eine was?
Eine Spinner.
Ist Spinner nicht beim Angeln? Spinner ist doch was vom Angeln. Ein Spinner. Doch, doch. Oder beim Segeln.
Haben die Angler aber nicht immer so Mützen auf, wo die so die alle reinmachen, dass die so.
Genau.
Kling, kling, kling. Ja, so eine Art.
Also, wenn Spinner beim Angeln die Haken sind, dann ist eine Spinnerkappe die Kappe von den Anglern, wo die ihre kleinen Spinner reinhaken und die dann noch rausholen, um dann ihre Route wieder
machen. Warum sollen die den Haken in die Kappe hauen?
Also
wenn die in die Kopfhaut ziehen, tut's weh. Das kommt vom
aber
Spinnen.
Aber bei ihnen würden eine Menge reingehen.
Das kommt vom Spinnen. Beim Spinnen, ich weiß nicht genau, wie man spinnt, aber am Spinnrad gibt es wahrscheinlich auch wie diesen beim Nähen, diesen Fingerhut, da gibt es vielleicht so eine kleine Kappe,
damit
die
man sich nicht
auf die Nase oder auf die Finger oder irgendwo ziehen.
Damit man sich nicht sticht und für 100 Jahre einschlägt.
Und dann kommt die Brüder Grimm.
Also, aber so eine Kappe beim Spinnen, um irgendwie die Finger zu schonen.
Das nennt man Fingerhut.
Ist die Spinnerkappe vielleicht eine Raupenart?
Oh.
Die sogenannte Spinnerkappe. Es handelt sich dabei um die
von Professor Spinner
Chitinhaltige
Chitin.
Abschluss.
Chitin. Chitin oder Chitin?
Das wird mit CH, glaube ich, geschrieben. Wie spricht man das aus? In der Schweiz spricht man es so aus, wie ich das jetzt.
Das heißt auch nicht Schweiz.
Auf jeden Fall.
Wie hieß der Wirkstoff nochmal?
Verhärtetes Ende der Raupe, wo der Seidenfaden herauskommt. Das nennt man die Spinnerkappe, damit die Raupe, wenn sie dann dran hängt, nicht hinten so abreißt und auf den Boden fällt.
Ist das...
Man muss nur überzeugt wirken, auch wenn man Scheiße redet.
Also ist das vielleicht von einem Kran, von einem Bagger die Schaufel, die sich wie eine Spinne um das zu transportierende Objekt legt und dann wie eine Kappe umschließt?
Nein, die nennt man Schaufel von einem Bagger.
Jeder von uns geht, wenn du so jetzt heute, sag mal, die jungen Leute siehst, so, ne, die so mit diesen Hosen rumlaufen, wo du die Unterhosen zuerst siehst und dann die Hose ungefähr so am Hälfte des Popos irgendwie anfängt und die immer so, krass und so, ne? Und ich meine, da haben einige so blöde Mützen auf, da denke ich immer, das ist nicht für ein Spinner mit der Kappe. Also, sag ich mal so.
Spinner, da hab ich habe das erste, was ich bei Spinner denke, das ist Regenschirm. Und zwar
was?
Ja, ja. Ein Regenschirm, wenn man den aufspannt, sieht das gleich aus wie Spinnen, wie bei einer Wäschespinne, wo das dann so... Und die Spinnerkappe ist genau die Spitze, die man oben auf den Schirm drauf macht, damit man sich nicht piekst und keiner sagt, du spinnst.
Nein, das ist bestimmt irgendwas aus dem Mittelalter wieder, dass einer im Mittelalter dann, der war doof, der war verrückt, der hat gesponnen und dann hat er irgendwie so ein Hütchen aufbekommen und musste so durchs Dorf laufen.
Ja, das heißt Narrenkappe.
Ach, das gibt's heute noch. Aber das könnte doch sein, so ein
mittelalterlicher Brauch. Das eben, weil ich war bei Spinnacker.
Ja, du warst
das
bei
Spinnacker. Das ist ein
Segel vorne.
Segel vorne, genau.
Spinnacker.
Also sind wir auf der See, Herr Balder?
Sind wir auf der See?
Wenn Sie mich fragen, sage ich nein.
Haben Sie recht.
Ja.
Oder sind wir in der Luft? Das ist ein Fallschirm, der, und wo sich dann dieser Schirm und
das
dann
ist
die...
Gut.
Luft ist gar nicht so schlecht.
Spinner.
Ach, Luft ist gar nicht so schlecht. So.
Aber es ist jetzt nicht, dass diese Spinnweben über die Luft transportiert werden, sich über Blumen legen und das man Kappe nennt.
Nee, das glaube ich nicht, dass man das
kann. Es gibt ja diesen Altweibersommer, ne? Der nennt sich ja nach diesen Spinnweben.
Ich wäre bei der Meteorologie.
Bei wem?
Was ist das?
Bei der Wetterforschung.
Das heißt aber, glaube ich, anders.
Toll. Du bist einfach wahnsinnig schlau. Ja.
Und zwar entweder die Windhose, dass sie auch Spinnerkappe heißt, weil Herr Eduard Spinner hat damals das Ding erfunden. Oder aber es sind diese kleinen Halbkugeln, die... kreuzförmig zum Windgeschwindigkeit. Könnte ich bitte kurz das zu...
Bitte gerne.
Diese kleinen Plastikhalbkugeln, die kreuzförmig aufgespannt werden, um die Windgeschwindigkeit zu messen.
Von was?
Vom Wind, die Windgeschwindigkeit.
Wo wären die denn? Wo sind die?
In der Luft, die sind aber so einer Messstation.
An der Messstation?
Genau.
Und wo kommen die rauf?
Die kommen auf so einen kleinen... Pin drauf, das liegt dann da so drauf, das ist dann so ein überkreuzgelegtes Metallding.
Und da sind
wie heißt der Pin denn in der Fachsprache?
Der Pin, das ist der Spinner.
Spinner.
Ich habe noch mal eine Frage, wo kommt die Dame her? Aus der Schweiz.
Aus der Schweiz?
Aus der Schweiz, aus
Weingarten. Also lass uns mal anders denken. Spinnerkappe.
Ja.
Was sagt der Schweizer zu Spinnerkappe?
So.
Ich sage, krass.
In die Richtung würde ich mal weitermachen.
Würde ich auch mal gehen. Wenn das was mit krass. Luft zu tun hat, und da, was könnte denn Spinner in der Schweiz, was ist
in die Richtung
ja, wenn das mit Luft zu tun hat, hat es vielleicht was mit Wind zu tun. Und die Kappe ist stinknormal wirklich eine Kopfbedeckung. Die aber hier unten zum Beispiel zusammengebunden wird und deswegen sehen die Leute ein bisschen albern aus. So was Heidi Snoopy sowas immer als Red Baron auf seinem Hundekäfig trägt. Das sieht dann ja ziemlich albern aus.
Das wäre dann die Spinnerkappe.
Ja.
Die kommt aus der Schweiz.
Ist der Spinner vielleicht eine Windart oder sowas? Und das ist wie eine frei gewehte Bergkuppe, die sogenannte Spinnerkappe, wo kein Schnee ist. So eine Art.
Das könnte natürlich sein. Erstmal habe ich gedacht, dass die Spinnerkappe wie die Schneekoppe ein Berg ist. Aber das wird, wird nicht stimmen. Aber Spinnerkappe könnte sein, dass das irgendwann also ein Naturphänomen vielleicht ist, das eben durch eine gewisse... Art Wind oder Schnee?
Kleiner Tipp von mir, verabschiedet euch mal von der Schweiz.
Ach, schade, ich wollte gerade sagen, es gibt doch auch
du die hast wir wollen in die Schweiz, jetzt sagst du, wir gehen weg von der Schweiz.
Ich habe gesagt, ich würde in der Richtung bleiben, ihr habt mich ja nicht ausreden lassen. Ich wollte sagen, das wäre gut für Jacqueline.
Nee. Total so
Kleine Hilfe von mir, damit ihr meinen guten Willen.
Ja.
Kleine Information von mir, aber bitte nicht weiter sagen. Ich sag nur ein Stichwort und vielleicht hilft euch das, okay? Luft.
Luft, ich wusste es.
Ich wusste es, dass ich es sage.
Spinnenkappe.
So, der Reifen hat ein Ventil. Und es ist eine ganz bestimmte Kappe, und zwar die rote Kappe. Genau. Die rote Kappe ist die Spinnerkappe, die schwarze Kappe ist die Beklopptenkappe.
Die
Die Stewardessen haben doch immer diese albernen Hütchen auf, die so schief auf dem Köpfchen
nicht
sitzen.
Nicht immer.
Aber immer öfter.
Früher.
Und die nennt man vielleicht auch Spinnerkappe.
Nein, die nennt man schiefes Hütchen, das auf dem Köpfchen.
Das ist gut.
Aber also, Spinner, was ist denn Spinner noch? Spinnenspinne, Reifen und Spinnrad und Reifen und Ventil?
Hat das gar nichts zu tun.
Nee, aber du hast ja mit Luft. Was kann, also entweder hat es was Propeller, mit Luftfahrt zu tun. Das Ding, was vorne drauf
ist. Auf dem Propeller,
das ist die Spinnerkappe.
Bei welchen Flugzeugen?
Bei Propellermaschine, Turboprop. Bei Düsenflugzeugen.
Bei Düsenflugzeugen
ist auch auf der Turbine. Beim Propeller, bei gar keinem Flugzeug.
Doch, aber bei welchen?
Das Propeller.
Das muss ich leider genau wissen.
Zwei motorigen Propellerflugzeuge. Keine Propeller, Düsen.
Doch, Propeller.
Düsen.
Propeller.
Turboprop. Bei zweiflügeligen Propeller.
Ein motoriger.
Bei vierflügeligen.
Beim Sternmotor.
Möchtest du das Modell wissen? Oder was?
U52.
Bitte, kann er haben.
Schönes Wort, da würde ich noch eins ranhängen, dann haben wir es.
U52.
Richtige Antwort, ja. Solche Kappen zieren Propellernasen von Modellflugzeugen. Wenn die Propellerblätter rotieren, dreht sich die Kappe mit. Die sitzt dann hier drin. Spinnerkappe deswegen, weil vom Englischen. To spin.
Oh.
Schnell drehen, herumwirbeln.
Ja. Sieht aus wie meine Nase.
Jacqueline, es tut mir wahnsinnig leid.
Das ist
irgendwie
deine Nase.
Das ist ein Abguss meiner Nase.
Haben wir schon mal Geld ausgegeben heute?
Nein! Wir lösen heute alles!
Jetzt.
Wir lösen heute alles! Wir lösen heute alles!
Nein,
lösen
nein, heute nein!
Alles.
Jetzt.
Wir lösen heute alles!
Jetzt wird es klappen. Matthias Engel aus Hennigsdorf, das liegt in Brandenburg, wie wir alle wissen. Matthias Engel, Sie werden jetzt Glück haben. Sie werden heute der Erste sein, der 500 Euro bekommt. Ich bin mir ziemlich sicher.
Der spannendste Moment ist für mich immer vor den Fragen. Das kommt. Haben Sie recht oder stimmt es wieder, was Sie sagen?
So. Matthias Engel möchte wissen, was ist ein sogenannter Bayernbruch?
Bayernbruch?
Wie das Land Bayern.
Ja.
Das ist, wenn Edmund Stoiber sich von seiner Muschi trennt.
Ein Bayernbruch.
Ist das eine bestimmte Bayernbruch, ne?
Ja.
Ist das eine bestimmte
sogenannter Bayernbruch?
Ja, ist das, sind wir in der Jagd? Ist nicht Bruch in der Jagd mit den Zweigen? Die kriegen doch, die toten Rehe kriegen doch immer so einen gebrochenen Zweig ins Maul.
Ja,
und ist vielleicht Bayernbruch?
Ein bayerischer Zweig.
Nee, wie man das Wild aufbricht.
Also sind wir in der Jagd?
Nein.
Ich glaube, das ist eine ganz bestimmte Sache, die in Bayern bei einer Kletterart vorkommt. Ja?
Bei wem?
Einer Kletterart.
Also.
So, wenn einer den Berg rauf geht, du super jemand auf immer rauf geht. Und dann rutscht er ab. Habe ich die angespuckt, scheiße. Und ich glaube, wenn dann einer abrutscht und dann ein ganz bestimmter Bruch des Waden- und Schienbeins, das oft in Bayern vorkommt, dann ist das der Bayernbruch.
Ich glaube, er hat da nicht ganz recht. Ich muss da als bayerischer Ministerpräsident entschieden widersprechen. Bei uns in Bayern ist alles in Ordnung. Wir haben keinen Bruch, gar nichts. Es ist alles sauber bei uns. Ne?
Auch in der Ernährungskette?
Werde hier schützen.
Schwieriges Thema, Frau Fischer. Wollen wir nicht drüber sprechen.
Wie wär's denn? Also. Wir sind in der Geologie. Bayern ist ja bekannt für, ich glaube, das Steinhuder Meer oder sowas, wo die so ganz viele...
Steinhuder Meer.
Ja,
eher im Norden.
Vielleicht liegt das auch in Norwegen. Ist ja scheißegal.
Ist ja alles in Bayern. Steinhuder Meer, Wannsee, alles.
Wie heißt das denn? Die haben unser Meer, wo die Saurier ausgraben.
Was?
Wo die den Archäopteryx gefunden haben. Ja, hallo? Ja, hallo, hier, ne? Da muss man sagen.
Wen haben Sie gefunden?
Wie heißt denn das Meer? Die haben sowas.
Eiselmeer.
Das Starnberger Meer.
Ja.
Das Chiemsee-Meer.
Das Ammermeer.
Kann mir mal irgendein... Hallo?
Mein Gott.
Das gibt es. Wie heißt das?
Ja, erzähl doch,
egal.
Ist
egal.
Steinbruch. Der Bayernbruch ist eine bestimmte Gesteinsschicht, die man da zum ersten Mal aufgebrochen hat. Ja, und dort hat man halt sowas gefunden wie den Archaeopteryx, halt so den ersten Vogelsaurier-ähnliche Übergangsform.
Wo?
Sowas in, ich möchte mich nicht auf den Namen festlegen.
Wir kennen alle noch Klaus Fischer, Fußballer. Wo ist Klaus Fischer geboren, Herr Balder? In?
Bochum.
Zwiesel.
Zwiesel
kennen wir deswegen, weil da viele Gläser hergestellt werden. Und ich glaube, dass der Bayernbruch irgendwas damit zu tun hat, weil da eine große Glasblasmanufaktur ist und war. Und dass da irgendwie was abbricht oder abgebrochen wird. Und deswegen sagt man, das ist der Bayernbruch, weil eben da viele Gläser hergestellt wurden.
Wird das denn jetzt beim Blasen abgebrochen oder hinterher?
Das klingt irgendwie unanständig. Ich möchte nicht, dass beim Blasen was abbricht. Aber
das klingt irgendwie unanständig.
Was mit der Weißwurst zu tun, dass man die Weißwurst halt so brechen muss, so auf bayerische Art und Weise, damit man sie so zutscheln kann.
Zutschen muss.
Ja, oder die Brezen zum Beispiel. Die Brezen kann man ja brechen.
Also wenn ich zum Beispiel jetzt in Bayern mir eine Weißwurst bestelle und eine Brezel, dann sage ich zu dem Ober, ich mache jetzt einen Bayernbruch.
Das könnte er falsch verstehen, du hast recht.
Aber ein Bruch ist doch aber auch ein Einbruch. Also kann es sein, dass es irgendwie zum Beispiel eine bayerische Gang gab? Ja,
Spider-Murphy-Gang.
Spider-Murphy-Gang, die einen legendären Einbruch irgendwo gemacht haben, nach einer ganz bestimmten bayerischen Technik, nach einer Knödeltechnik eingebrochen. Und das nennt man den klassischen Bayernbruch.
Wir sind aber auch nicht in der Mathematik.
Kommt gut
der
an.
Bruch. Bei der Bruchrechnung.
Oh, das
und die Bayern, die sind doch in der PISA-Studie, haben die doch immer die Nasen so vorn.
Der Bayern. Ein Bruch, den nur Bayern ausrechnen können.
So.
Zwei Drittel zum Beispiel.
Sind wir im Kunsthandwerk? Also geht es um die Art wirklich, wie man Mosaike oder Steine oder Holz Materialien bearbeitet, weil das irgendwie in Bayern die alten...
Nee, ich sage, das ist medizinisch und das ist wahrscheinlich eine ganz bestimmte Fraktur des Beins wegen Skifahren.
Das hatte Guido ja schon gesagt.
Ah, da habe ich geschlafen.
Ja.
Wie ist es vielleicht die Art und Weise, wie zum Beispiel Ottfried Fischer seine Sätze völlig sinnlos unterbricht, weil ihm die Luft ausgeht?
Ja.
Es gibt doch auch einen Bruchslip. Es gibt doch einen Bruchslip, das gibt's doch.
Was?
Gibt's das nicht, so ein Bruchslip, wenn einer...
Es gibt ein Bruchband.
Oder Bruchband, und wenn jetzt so ein Ding aus Leder ist, wie so eine Lederhose.
Ist nicht aus Leder.
Ich habe so ein Ding nicht, Sie müssen das wissen. Also, dann kann man vielleicht sagen, das ist ein Bayernbruch, weil das irgendwie so aus Hirschleder gefertigt ist.
Ist das vielleicht, dass der Michael Ballack nicht genug Streicheleinheiten beim FC Bayern bekommen hat?
Und hat mit dem
der Bayernbruch?
Ach, deswegen hat er mit dem gebrochen.
Ist das vielleicht einfach
Sport, also?
Ja.
Nein.
Hat das sind was mit der Kleidung? Entschuldige.
Entschuldigung, ich hätte jetzt nur getippt auf Mageninnereien beim Oktoberfest.
Boah.
Sehr lecker, Herr Hoecker.
Wobei, kommen Sie rüber mit wegen, wir haben wieder einen Bayernbruch.
Dirndl und diese Lederhosen, diese
so ein Schnittmuster.
Höschen. Schnittmuster?
Ja, so ein Schnittmuster. So eine bestimmte Art, wie man... Was? Die Lichtbrechung. Vielleicht ist der Bayernbruch eine bestimmte Art, wie sich Lichtstrahlen...
Wenn die Föhn haben.
Wenn Lichtstrahlen Föhn hat, hat er so einen Hals und dann bricht er sich.
Dann bricht alles zusammen. Ist es nicht schön? Es gibt zum ersten Mal 500 Euro. Ihr seid ganz
weit
weg.
Kein Tipp? Kein Tipp?
Ganz weit weg.
Och Mann.
Ich werde es euch sagen. Es ist ein Begriff aus der Welt der Briefmarken. Früher, als die Drucktechniken noch nicht so ausgereift waren, mussten die Druckstöcke... mit sehr hohem Druck auf das Papier gepresst werden, damit das Bild auf der Marke nicht verwischt aussah.
Oh Gott!
Durch den hohen Pressdruck kam es zu feinen Rissen auf dem Papier, den sogenannten Bruchlinien.
Das war zu einfach.
Die auf den gedruckten Marken deutlich zu sehen waren. Die frühen deutschen Marken aus Bayern, die solche Bruchlinien aufweisen, nennt der Briefmarkensammler Bayern. Meine Damen und Herren, Christian Hautz wohnt in Neunkirchen. Das liegt im
Saarland oder es gibt auch eins hier in der Nähe.
Gibt es da auch einen Karnevalszug?
Nein.
In Saarland bestimmt auch.
Ich tippe auf Neunkirchen.
Also, Neunkirchen im Saarland, dort wohnt Christian Hautz und er möchte wissen, was ist eine Knebelmutter?
No.
Naja gut, ihr arbeitet in einem gewissen Etablissement, ja, nicht wahr? Trägt schwarze Lederkleidung, hat ein langes Peitschgerät in der Hand und ist die Knebelmutter.
Das heißt Domino.
Ich kenne doch alle den Kollegen Herbert Knebel, der wird ja nicht ohne irgendwas auf die Welt gekommen sein.
Es gibt ja Schrauben, Mutter, ja, Mutter, ne, bei Schrauben. Eine Knebelmutter wird etwas sein, also eine Schraube, wenn man die dreht, dass etwas anderes geknebelt wird, zugefurzelt wird, gespannt wird. Ich denke mal, es ist in einem Schiff.
Ich will gar nicht wissen, wo, ich will nur wissen, was.
Ja, also aber
machen Sie mal ein bisschen präziser.
Eine Mutter, die so eine Kappe hat, also wo man die Schraube nicht durchdreht, sondern die sich in so eine, in einen Knebel hineindreht.
Es gibt doch die Flügelmutter, also muss es auch die Knebelmutter geben. Die hat eine andere Endung obendrauf.
Ich bleib mal jetzt bei Frau von Sinn.
Frau von Sinn.
Das war sehr interessant, was Sie eben gemacht haben. Auch jetzt...
Ja, es ist also eine Schraube. Wenn man die zuschraubt, dann knebelt die gleichzeitig... Andere zurzelt die andere Sachen zusammen.
Meine Damen und Herren,
was ist denn das für eine Bewegung?
Heimwerken mit Hella von Sinn.
SOS.
Ja, das ist eine Knebelbewegung, die ich mache.
Ja,
also Knebel ist ja, man dreht etwas.
Wie sieht denn so eine Knebelmutter so aus? Wie könnte sie denn aussehen?
Ein Kreuz.
Und Stäbchen. Das man so reinschiebt und dann kann man das leichter dadurch zudrehen.
Ich lasse das so gelten, richtig?
Nein!
Das ist eine Knebelmutter.
Ist das jetzt richtig, dass die Handwerkerfrage von den Frauen beantwortet wurde?
Das stimmt was nicht.
Durch einfaches Drehen des Knebels wird diese Schraube...
Ich hätte jetzt gerne Pferdefrage.
Ja, das geht ja munter weiter hier.
Wir lösen heute alles.
Wir haben schon eine Frage nicht gelöst.
Naja, gut, das,
bis auf diesen Bayernbruch, bis auf diesen Bayernbruch.
Wir gehen mal nach Irrendorf, das liegt in Baden-Württemberg. Dort wohnt Olaf Seehase.
Seehase?
Und er möchte wissen, wie er aus dem Wasser kommt. Ja.
Olaf, ich kann mir vorstellen, dass Sie es schon seit frühester Kindheit...
Nein!
Ich habe gedacht, wir machen sowas nicht, aber Sie sehen es ja, nicht? Ich würde so etwas nicht machen. Für mich sind Sie einfach nur Olaf Seehase aus Irrendorf.
Aber auch Hugo möchte wissen, wie Sie aus dem Wasser kommen.
Lies doch vor, Mensch.
Olaf, ich drücke Ihnen den Daumen. Olaf möchte wissen, was sind die 100 Fallennächte? Also Fallennächte, ein Wort und groß geschrieben.
Das ist die Frage, ob Fallen von oben runterfallen oder Fallen von Trap.
Das die kann Falle. Nur, ach, das sind 3 Monate. In der Zeit, sagen wir mal, das ist, glaube ich, Juni, Juli, August. In der Zeit gibt es sehr viele Sternschnuppen. Und ich glaube einfach, weil da viele vom Himmel fallen, nennt man einfach diese 3 Monate die 100 Fallennächte. Und da kann man sich immer was wünschen.
Ja, was zum Beispiel?
Dass man nicht mehr Seehase heißt.
Zuschauer verloren.
Sag mal, ist das vielleicht so ein Ritual an der Universität, so eine Story of Initiation? Also da, die
was?
Oder auch
ein
bei der
Story of Initiation.
Was hat das in der Schule gehabt?
Ich habe sie verstanden.
Ist auch egal. Initiationsriten.
So.
Also wenn an der Universität oder bei der Bundeswehr diese Benjamine, diese jungen Nachkömmlinge irgendwie, die werden ja gebeutelt, damit die dann irgendwie einen Reifeprozess durchmachen, damit sie irgendwie in die Gruppe der Männer aufgenommen werden. Also 100 Fallennächte, ist das etwas von Burschenschaften zum Beispiel? Dass, den Neulingen,
das sind doch die sich auch immer so hauen.
Ja, genau. Ja. Diese Vollbekloppten, ja, genau.
Mit dem Schmiss in der Wange.
Mh, genau, Schmiss in der Wange. Also, dass die also...
Sehr gut, so rede ich mit meiner Mutter auch. Ja, Schmiss in der Wange, ich mache es weiter. Also, die ganze Zeit,
ja, du hast... Ja, ich habe inzwischen auch einen Erschöpfungsbruch. Kein Bayernbruch, einen Erschöpfungsbruch. Also, sind das so Rituale in Männer...
Ich sag mal eher nein.
Wie? Eher nein.
100 Fallen,
also, um nicht zu sagen, mit
wie ist das denn? Man sagt doch auch in die Falle gehen, wenn, ja, genau, man, wenn man ins Bett geht.
Ja, stimmt.
Wir sollten überlegen, was es noch für eine Bedeutung von Falle vielleicht gibt.
Ja.
Das wäre vielleicht nicht. Du hast gesagt, in die, also Falle, es könnte Bett sein. Was
die,
gibt's noch?
Falle von, wo die Maus reingeht oder in die wir reintappen.
Dann gibt es diese Tiere, diese.
Was hörte ich da eben sehr nett?
Fangen.
Tiere.
Tiere. Maus. Mausefalle.
Oh. Mausefalle.
Der Rattenfänger
also
von Hameln.
Keine Hasen, sondern Mäuse.
Ja, so.
Sind vielleicht die 100 Fallnächte die drei Frühlingstage, wo Mäuse besonders gehäuft auftauchen und Fallen gehäuft, gekauft werden?
Vielleicht kann man in irgendeiner Stadt irgendwas
gewinnen.
Und deshalb
im Herstellungsprozess, wenn man ihn grafisch darstellt, einen Peak findet.
Grafisch.
Ja, meine ich doch.
Ja. Nicht Fisch. Nicht also Fisch. Es geht um Feldmäuse, die den Bauern die Ernte beuteln, die den Acker beuteln.
Na,
es geht auch
mal
nicht um 100 Nächte, es geht um 100 Fallen. Weil diese Nächte sind nicht 100 Nächte, sondern es sind weniger Nächte.
Es geht um 100 Fallen, aber es geht nicht so sehr um die Bauern.
Nee, es geht ja um Bäcker zum Beispiel, die ja auch gerne
Mäuse in den Mehl, in den
Getreide, Mehl zu Hause haben, wo die Mäuse ja gerne hinwollen. Und deswegen,
Bäcker haben Getreide zu Hause.
Ja, aber weiß ich mal, du verbrötchen
also
ist, aber... Du kannst ja gar keine
also
Mäuse mit
Bäcker hat kein Getreide zu Hause, 100%.
Aber wenn es nicht um die Bauern geht, geht es dann um die Jäger oder geht es um Hausfrauen? Also geht es um Ungezieferjagd? Oder geht es um Kanalarbeit?
Ist das vielleicht wirklich so eine Aktion in so einer Stadt, dass es so eine
Nachbar... Jäger.
Kammerjäger.
Die Gejagten.
Nicht um die Jäger.
Es geht um
Jägerinnen
die
oder was? Warum
die Gejagten, die Mäuse.
Um die Gejagten, um die
Wo
Mäuse.
Sind denn die Jäger?
Im Wald.
Er ist noch im Wald.
Mäuse.
Der Förster.
Richtig. So.
Also
wo 100 Bäume fallen, die Nacht,
wo 100
Bäume fallen,
der
neue Sat 1. Moment, langsam, einer. Also, langsam.
Die
Wenn
Nacht,
zwei Leute reden, ist das sehr schlecht, im Fernsehen zu verstehen.
100 Bäume, der neue Sat 1 Film mit Hugo, Egon, Quatsch, Balder als Baum.
Also, der Förster an sich darf nur an bestimmten Nächten 100 Fallen drapieren, weil sonst wäre es ja auch Tierquälerei, die Mäuse hätten keine echte Chance. Und deswegen gibt es für 100 Fallen bestimmte Nächte, wo der Förster den Wald von den Mäusen entmäusen kann.
Die hängen.
Entmäusen.
Der also Förster. Es geht um den Förster, aber es geht nicht um den Wald offensichtlich, sondern doch Mäuse
also es geht
im
auch
Wald.
Um Mäuse, pipipi,
kleine 100 Fallen, in die die Mäuse reinlaufen sollen und dann leider.
Vielleicht schlüpfen die zu einer gewissen Zeit, wo man diese in gewissen Nächten, wo man diese Fallen eben aufstellt.
Wer schlüpft? Die Mäuse schlüpfen.
Die Mäuse schlüpfen aus dem Ei oder wo
aus dem Ei.
Ja.
Die Mäuse schlüpfen aus dem Ei.
Also sind es doch
und wenn die schlüpfen und wenn die Flügge werden,
darf ja, ich noch,
dann stellen
darf
diese Fallen
auf. Wenn die fliegen können.
Eben.
Darf ich nochmal nachfragen? Also vielleicht geht es ja auch darum, dass ein Förster in 100 Nächten im Jahr Fallen aufstellen darf.
Nee, wir haben schon gesagt, es geht nicht um 100 Nächte, es geht
sind
um 100
es vielleicht
Fallen.
Bestimmte Nächte? Und zwar sind die 100 Fallennächte die Vollmondnächte.
Wie viele Nächte sind es denn?
12.
52?
Ja,
12, 52. 365, 31,
52.
Zusatzzahl 14.
Ihr seid nah dran, aber ihr werdet nicht drauf kommen, ich sage es euch. Oh. Wenn ein Förster feststellen will, ob sein Wald überdurchschnittlich von Mäusen befallen ist, dann werden in einem ausgewählten Waldstück in zwei aufeinanderfolgenden Nächten jeweils 50 Schlagfallen ausgelegt. Bevorzugte Köder, Nutella, Rosinen, Käse. Nach jeder der beiden Nächte wird dann gezählt und dann addiert. Das Ergebnis lautet dann zum Beispiel 12 Mäuse auf 100 Fallennächte. Kritisch wird es ungefähr ab 20 Mäusen auf 100 Fallennächte, weil Mäuse gerne die Rinde an Jungbäumen annagen und zu viele Bäume dadurch absterben.
Aber wir
das
waren
nennt,
nah dran.
Ihr wart nah dran, aber ich freue mich, Olaf Seehase aus Irndorf 500 Euro geben zu können. Herzlichen Glückwunsch. Ihr wart sehr gut. Ihr habt nur zwei Fragen habt ihr beantwortet, nicht beantwortet. Den Rest habt ihr gewusst. Ich bin sehr erstaunt. Meine Damen und Herren, das kommt nicht oft vor. Ab und zu geben wir auch mal Geld aus. Deswegen sage ich Ihnen nochmal die Adresse genial daneben. 50616 Köln 01378 1020. Unsere Telefonnummer, fragen@genialdaneben.de. Unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie Fragen haben. Wir freuen uns sehr. Bedanke mich ganz herzlich. Das war ja sehr intelligent heute.
Ja.
Aber der Durchmarsch ist nicht geschafft worden.
Nein.
Ich bin beruhigt.
Wir sind halt auch sympathisch dabei.
Der Bayernbruch.
Alles andere wäre arrogant gewesen, verstehst
Natürlich.
Du?
Ja. Das ist ein schönes Schlusswort von Kim Fischer. Ich glaube, das steht auch in Ihrem neuen Buch.
100 Fallnächte mit Kim Fischer.
Auf Bewährung.
So sieht's aus. Das war Genial daneben. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss.